Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 2. Oktober 2024. Ja, wir schauen raus. Ach so, das ist ja die Aufgabe von Andreas, der euch gleich sagen wird, in welcher Farbe der See changiert. Und ich hoffe, dass du heute durchhältst, mein Lieber.
Ich versuche es und ich hatte gerade schon die große Sorge, dass du mir meinen kleinen Part jetzt auch noch wegnimmst, den ich hier habe, mit dem Wetter, dass ich das hier wenigstens sagen darf, dass ich wenigstens ein bisschen Aufgabe habe. Ich freue mich. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich bin jetzt selbst so ein bisschen angeschlagen. Ich bin offenbar ein bisschen angesteckt worden, weil ich dich natürlich auch immer hervorragend jetzt gepflegt habe die letzten Tage und jetzt pflegen wir uns gegenseitig. Ich hoffe, dass dieser Wechsel irgendwann aufhört und wir dann immun sind. Aber dafür gibt es ja großartige Impfungen, die wir natürlich reihenweise nur forcieren würden. Also Scherz beiseite. Wir haben heute einen schönen Tag. Es ist zwar jetzt noch eine Wolkendecke da, aber ich habe gerade reingesehen. Es wird heute, auch wenn die Sonne schon durchkommt jetzt, und ich glaube, während der Sendung wird es sogar richtig sonnig noch werden. Blauer Himmel, wir warten heute Nachmittag, erwarten wir mainly sunny, also hauptsächlich Sonne und gute Temperaturen. Die nächsten Tage werden wir über 20 Grad auch nochmal bekommen, habe ich jetzt gerade wieder gelesen. Also ein wunderschöner, goldener Spätsommer oder Frühherbst.
Sehr schön gesagt, der Herbst ist da. Ihr Lieben, wenn man diese Schilderungen hört und vielleicht ähnliche von euch, dann weiß man vielleicht gar nicht zu schätzen, was man alles für Geschenke hat, weil Frieden herrscht. Natürlich gibt es viele Aufregungen und es passiert viel und vieles Ungerechte und wir wissen, dass wir uns in einer ganz besonderen Zeit befinden, aber es gibt noch, sage ich mal, keine Angriffe, also jedenfalls in Mitteldeutschland, auch hier in Nordamerika nicht, während natürlich Nahost es wirklich ja sehr belastend ist, was man sieht, was man hört, was man lesen muss. Israel hat jetzt nach den gezielten Luftangriffen im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut seine Bodenoffensive begonnen und die Menschen sind auf der Flucht. Sie sind auf verschiedenen Wegen, um das Land fluchtartig zu verlassen. Die Menschen, die wenig Geld haben, haben sich auf dem Landweg in Bewegung gesetzt, ins Nachbarland Syrien. Und diejenigen, die viel Geld haben, sollen ja doch einige auch davon im Libanon leben, die haben sich auf dem Seeweg nach Zypern gemacht, auf ihren Luxusjachten. Und das meldet hier unter anderem die Bild, wie die staatliche Nachrichtenagentur Zyperns, CNA, und der zyprische Rundfunk RIK berichten, kamen jetzt in den vergangenen Tagen in den Yachthäfen von Agia Napa und Larnaca täglich Luxusboote aus dem Libanon an. Es wurden viele Flüge aus der libanesischen Hauptstadt Beirut gestrichen oder die sind ausgebucht. Und wie gesagt, jetzt kommen viele mit ihren Yachten herüber. Andreas, die ganze Lage ist sehr dramatisch. Wie weit ist es denn eigentlich vom Libanon nach Zypern.
Naja, das ist vielleicht ganz interessant für diejenigen, die immer wieder danach fragen, ich möchte gerne auswandern, soll ich nach Zypern gehen? Es ist ungefähr 200 Kilometer Luftlinie, nur entfernt 200. Es ist nicht viel. Und was ich ja immer sage, wir halten uns ja raus aus diesem Konflikt mit Bewertungen. Warum es diesen Krieg gibt, wer wo was hat, weil es einfach so verworren und umfangreich ist, dass ich mir nicht zutraue, zum Beispiel, und wir beide haben oft darüber gesprochen, dort eine Beurteilung überhaupt stattfinden zu lassen. Wir können es einfach nicht. Ich weiß, es gibt viele, die meinen, es zu können. Vielleicht gibt es auch einige, die es tatsächlich können. Ich bin der Meinung, einige haben eine Meinung und ich bin der Meinung, sie können es trotzdem nicht. Das ist noch viel gefährlicher. Aber ich kann eines gut beurteilen. Vor der Küste zum Beispiel. In dem Westjordanland vor der Küste Israels gibt es unglaublich viele Ölvorkommen. Und diese Ölvorkommen sind ein ganz wesentlicher Prozess, auch worum es bei dem Krieg geht. Wir müssen immer überlegen, den Weg des Geldes zu folgen. Und dann ist hier ein entscheidender Punkt erreichbar. Aber ich will das jetzt nicht zu weit ausführen. Der Libanon ist jetzt in den Krieg mit eingezogen worden. In Beirut brennt ein wenig die Hütte und die Menschen verschwinden jetzt. Und dieser gesamte Bereich dieser Ölvorkommen, der bezieht sich auch Richtung Zypern und Richtung Türkei. Das bedeutet, auch in diesen Gebieten befindet sich eben halt die Dinge der Begierde, die Rohstoffe, um die es offenbar geht. Und aus diesem Grunde halte ich das auch für ein Gebiet, welches man nur bedingt als sehr sicher bezeichnen kann. Ich möchte das nochmal sagen, weil mich so viele danach fragen. Nochmal, es ist kein Bashing gegenüber Zypern. Zypern ist eine wunderschöne Insel. Ich kenne sie sehr gut, besonders den griechischen Teil bis oben Famagusta an der Grenze. Das ist wirklich wunderschön, aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht eben halt um die Lage der Auswanderung. Aber zurück zu der Geschichte, ja. Es sieht momentan sehr ernst aus. Die liegen sehr nah beieinander, diese Gebiete. Und die Fluchtwelle hat jetzt begonnen, jetzt in die nächste Enklave. Das wäre dann Zypern aus Sicht der Libanesen.
Ja, es sieht ja auch ein bisschen nach den biblischen Entwicklungen und Prophezeiungen aus. Auch das wäre ein Thema, aber dieses Thema und wie du es gerade richtig gesagt hast, all diese Themen zu thematisieren hier im Kanal, ja, das wollen wir nicht. Das trauen wir uns einfach nicht zu. Aber ihr seht in unserem Kanal, dass wir es abbilden, dass wir natürlich darüber berichten und auch verschiedene Sichtweisen zu Wort kommen lassen, wie wir das ja auch in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg immer gemacht haben.
Ich habe gerade mal die Karte hier aufgerufen des Mittelmeeres. Ich sehe gerade zum Beispiel Alanya. Ein beliebtes touristisches Gebiet in der Türkei liegt gerade mal knapp doppelt so weit wie Zypern entfernt, also um die ca. 400 Kilometer. Es handelt sich also hier um relativ nahe Distanzen. Auch das möchte ich noch mal erwähnt wissen. Und immer mit dem Hintergrund kein Bashing, sondern einfach nur eine Faktenerklärung.
So, und das Auswärtige Amt von Annalena Baerbock, das warnt jetzt auch, die Deutschen, die sich in Iran befinden, mögen das Land so schnell wie möglich verlassen. Man soll auch, oder sagen wir mal, es wird gewarnt vor Reisen in das Land, denn, wie es hier heißt, die Bild hat das auch veröffentlicht, für deutsche Staatsangehörige bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört, zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden. Das können wir auch nur so wiedergeben, aber immerhin ist das ja eine Notiz des Auswärtigen Amtes. Und besonders gefährdet seien Doppelstaatler, die neben der deutschen auch die iranische Staatsangehörigkeit besäßen. Und besonders hoch, heißt es in dieser offiziellen Meldung, sei die Gefahr für Abenteuerurlauber, die etwa mit dem Fahrrad oder mit dem Camper unterwegs seien. In der Mitteilung heißt es weiter, reisen Sie insbesondere nicht nach Iran, wenn Sie sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber dem Land und dem politischen System geäußert haben. Ende der Durchsage.
Also mich erinnert das Ganze so ein bisschen an 9-11, wo man danach das Patriot Act eingeführt hat, welches bisher noch nicht aufgehoben wurde. Und man in USA zum Beispiel, wenn man sich kritisch geäußert hat, auch jederzeit einbehalten werden kann. Und ich habe da selbst schon einige Dinge mal erlebt damit in den Behörden, schon vor vielen Jahren. Das war noch nach 9-11, kurz danach, 2004-5. Und da sind das ähnliche Situationen gewesen. Also was mich hier wundert dabei, ist natürlich auch die große Gefahr, ich will das nicht vergleichen, aber dass man hier so mit einer gewissen Überheblichkeit über die primitiven Mullahs diskutiert, während man selbst sagt, nach dem Motto, wir sind ja die freie, glückliche Welt, bei uns gibt es kein Unrecht und bei uns werden keine Menschen verhaftet, die auch etwas Falsches sagen. Einfach so.
Dankeschön für deinen Kommentar. So, wir kommen zu einem nächsten Thema, das betrifft euch alle und uns auch. Es geht um die Telegram-Kanäle. Wir wissen, Pavel Durov als Chef von Telegram wurde festgenommen in Paris vor wenigen Wochen. Man hatte spekuliert, wird er sich auf Deals einlassen mit der EU? Er hat offenbar ein paar Zugeständnisse gemacht, denn wir können beobachten, dass, also sie werden nicht eingreifen können insofern, als dass jetzt auf die einzelnen Telegram-Benutzer zugegriffen wird, also euch. Aber wer im Fokus steht, das sind die großen Schiffe, wie wir beispielsweise, die politisch nicht ganz korrekt zuweilen agieren und deswegen Missfallen bei den Regierungen eventuell ausgelöst haben könnten. Und so merken wir jetzt auch durch eure Zuschriften, zum Beispiel hat hier heute jemand geschrieben, Löschung der Telegram-Kanäle seit einer Woche Stück für Stück, Handys und Computer. Kein Zugang mehr, vor allem bei O2 oder O2 heißt das ja, ne, bei dem Anbieter. Es geht, wie dieser Leser schreibt, Stück für Stück, habe bald kaum mehr Zugriff auf die bisherigen Telegram-Kanäle. Andere Anbieter werden folgen, damit es nicht gleich so auffällt. Vielleicht fangen sie da so ganz vorsichtig an. Auf jeden Fall sei bei ihm heute am 2. Oktober zack weg auf eins der Telegram-Kanal. Und dann schreibt er, dank eurer damaligen Hinweise ist es aber möglich. Und diesen Hinweis wollen wir jetzt wiederholen. Ja, wir sind dran. Wir sind auch dran, uns mit Telegram in Verbindung zu setzen, zu fragen, weil es ist offenbar eine Art Shadowban auf unserem Telegram-Kanal. Das heißt, nicht jeder kann zu jeder Zeit überall auf uns zugreifen. Zwar auf zahlreiche Fake-Kanäle. Es gibt ja eine Vielzahl von Eva-Hermann-Kanälen, mit denen haben wir nichts zu tun. Bei uns findet ihr unter Eva Hermann offiziell, aber übrigens auch da gibt es schon Fake-Kanäle mit diesem Namen. Unsere Zugriffszahlen liegen bei über 197.000 Abonnentenzahlen. Daran kann man es spätestens erkennen, dass ihr richtig seid. Aber wie können wir euch helfen, falls ihr uns nicht mehr findet? Das ist ganz einfach. Ich gebe mal an Chef weiter.
An Chef ist gut. Also ihr geht einfach auf die Seite www.eva-hermann.net. Das ist die Internetseite von Eva Hermann und dort findet ihr dann auch den Eva Hermann offiziell Button. Den könnt ihr drucken und dann könnt ihr genau drücken. Nicht drucken, drücken. Okay, ich war aber nah dran. Also den kann man drücken, diesen Button, und dann kommt ihr quasi genau auf die gespiegelte Telegram-Version. Identisch gespiegelt. Wir haben das extra programmieren lassen, schon vor längerer Zeit, dass man jederzeit dort ran kann. Ein weiterer Punkt ist noch, ihr habt die Möglichkeit, und das solltet ihr vielleicht tun, denn wir müssen damit rechnen, auch irgendwann mal noch weiter gebannt zu werden und eingeschränkt zu werden, dass wir die Möglichkeit haben, eure E-Mail-Adresse zu archivieren über den Newsletter. Ihr könnt also den Newsletter von Eva Hermann offiziell oder auch von der Wissensmanufaktur oder auch beide sicherheitshalber einfach anmelden. Ich kann euch garantieren, diese Adressen werden für nichts Kommerzielles verwendet, ganz eindeutig,
überhaupt nicht, sondern
die werden einfach nur als Sicherung hinterlegt für uns, sodass, wenn wir mal abgeschaltet werden, alle, die sich dort hinterlegt haben, denen einen Brief oder eine Mail schicken können, schicken können, dass ihr wisst, wo wir dann erreichbar sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also meldet euch dort bitte an, dann seid ihr für uns immer letztendlich erreichbar.
Genau, und wir sind für euch erreichbar. Ja. Darum geht es ja auch. Also ihr findet uns, wenn ihr uns finden wollt. Und es war sehr weitsichtig. Es war damals deine Idee, Andreas, das Ganze spiegeln zu lassen. Und ja, manchmal geht es dann schneller, als man denkt. Nichts ist für die Ewigkeit. Und das ist uns auch hier immer klar bei unserer Arbeit, die wir sehr, sehr gerne machen. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es irgendwann vorbei sein kann. Und damit hoffen wir dann, dass viele Menschen, vielleicht auch durch die Abendgebete, innerlich viel stabiler dastehen, um dem kühn und mutig entgegenzutreten, was da so alles noch kommen kann. Ja, und das ist die beste Geisteshaltung bei allem, was wir auch heute wieder besprechen. Die beste Geisteshaltung, kühn, mutig im Gottvertrauen durch diese wirre und irre Zeit zu gehen. Andreas, ich habe eine Nachricht für dich. Ich bin gespannt, wie du darauf reagierst. Deine Lieblings-Ex-Ethik-Ratsvorsitzende Alena Büchs, die hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Freust du dich?
Ja, ich freue mich sehr darüber. Und wenn es einer verdient hat, dann Alena Büchs. Die Zeiten haben sich ja geändert. Früher bekam man das Bundesverdienstkreuz, wenn man ein bisschen querulant war, wenn man sich gegen den Mainstream gestellt hat, wenn man eigene Gedanken hatte, wenn man sich hervortat, auch mal gegen den Strom zu schwimmen, wenn man Rückgrat zeigte, tatsächlich auch sich hinzustellen und zu sagen, auch wenn ihr alle der anderen Meinung sind, nach dem Motto, ich sage euch, es ist einfach anders. Und wenn man dann im Nachhinein noch recht hatte, dann bekommt man das Bundesverdienstkreuz für Mut und Tapferkeit und charakterliche Stärke. So, heute bekommt man das für Mitläufertum und einfaches Mainstream mit Geschwafel. Entschuldigung, das muss ich so sagen. Aber das, was hier Frau Büchs abgeliefert hat, ist eine Farce. Dafür das Bundesverdienstkreuz zu bekommen, gut, sie bekommt es zum Glück von Herrn Steinmeier, sodass man da unter sich ist und insofern passt das alles wieder zusammen.
Ja, und die Redaktion News, die hat sich den Fall näher angeschaut und sagt also, ja, die ist geehrt worden von Bundespräsident Steinmeier. Und es heißt weiter, kritisiert wird Büchs nicht nur für ihre harsche Parteinahme für verfassungsfeindliche Grundrechtseinschränkungen, wie etwa die öffentliche Ausgrenzung der Ungeimpften unter 2G, sondern auch für falsche Tatsachenbehauptungen. Also es ist eigentlich alles genau entgegengesetzt, wie du es auch schon hier anklingen lassen hast. Alena Büchs hat zum Beispiel vergangenen Juli im Gespräch mit Gregor Gysi, schreibt man hier, in nur einer Minute so viel Falsches gesagt, dass man nur ungläubig den Kopf schütteln kann. Also Gysi hatte Frau Büchs gefragt, warum der Ethikrat sich schließlich für eine Impfpflicht ausgesprochen hatte. Und in ihrer Antwort ließ sie erkennen, was ihre damalige Empfehlung für die Regierung, dass das alles auf sachlich falschen Annahmen beruhte. Also sie hatte im Gespräch behauptet, dass im Winter 2021-22 ungeimpfte Corona-Patienten die Krankenstationen so enorm belastet hätten, dass andere Patienten nicht mehr ausreichend versorgt werden konnten. Diese Behauptung ist, wie es hier heißt und wie wir auch wissen, durch keinerlei Daten belastbar. Im Gegenteil, Regierungszahlen, die dank des Datenanalysten Tom Lausen veröffentlicht wurden, widersprechen ihr genau. Und über Frau Büchs Falschbehauptungen bei Gregor Gysi wurde auch danach berichtet. Und es gibt so vieles mehr. Also sie argumentierte dann mit Hilfe einer Erlebnisanekdote, wie es hier heißt, aus ihrem eigenen reichen und farbigen Leben. Sie habe im Winter 2021 an einem großen Universitätsklinikum live und in Farbe mitgekriegt, wie sehr die Ungeimpften dem Rest zur Last gefallen seien. Wörtlich, viele Menschen konnten nicht behandelt werden oder wurden später schlechter oder weniger behandelt, weil die Intensivstationen voll waren mit Menschen mit superschweren Corona-Verläufen, die nicht geimpft waren. Das war ein Gerechtigkeitsproblem.
Ja, das ist schon wirklich unglaublich. Und jetzt kann man natürlich rein interpretieren, war sie als ausgebildete Ärztin nicht in der Lage zu erkennen, dass dem überhaupt nicht so war, dass sie also quasi Krankheitsbilder falsch eingeordnet hatte? Hat sie einfach nur Statistiken zugrunde gelegt, die man ihr vorgelegt hat von politischer Seite, und sie hat es eben halt nicht live und in Farbe erlebt, dann hätte sie eben gelogen. Und diese Falschbehauptungen, die sie jetzt ausgetragen hat an dieser Stelle, die müssten sie ja normalerweise spätestens jetzt, wo es widerlegt ist, wo ihre Falschaussagen und auch ihre Lügen widerlegt wurden und sie nur im Mainstream politisch angeordnet, zumindest wirkt es auf mich so, mitgeschwommen ist. Eine reine Mitschwimmerin. So. Und sie könnte doch jetzt zumindest ein Zeichen setzen, indem sie sagt, ich lehne diese Auszeichnung ab. Denn im Nachhinein wissen wir, ich habe in allen Punkten so ziemlich falsch gelegen. Die NZZ übrigens in der Schweiz hat ja auch einen großen Bericht darüber aufgebracht und man wundert sich darüber, dass vielleicht ihre Eitelkeit so groß sein könnte, das interpretiere ich jetzt rein, dass ihr das eigentlich egal ist. Und wie gesagt, ich halte mich immer an Franz Josef Strauß. Man muss sie sich einfach nur einmal ansehen. Und ich mache das immer, dass ich mir die Menschen, von denen ich rede, das Bild groß rausziehe auf meinem Bildschirm und so groß rausziehe und auseinanderziehe, dass ich mir ein Bild machen kann von der Ausstrahlung dieser Menschen. Und ich komme da eben halt zu meinen eigenen Ergebnissen.
Sie ist ja eine gut aussehende Person, so ist es ja überhaupt nicht. Aber ich kann mich an Videos erinnern, da sie voller Aggression und Angriffslust war gegen die sogenannten Ungeimpften und ihnen auch wirklich gedroht hat. Und das als Ethikratsvorsitzende, das hatte für mich damals überhaupt nicht zusammengepasst. Und hier heißt es, News hat nachgefragt bei Alena Büchs, welche Datengrundlage ihre Tatsachenbehauptungen zum Krankengeschehen haben. Eine Antwort blieb bislang aus. Außerdem wollte News wissen, ob es überhaupt irgendwelche Daten gibt, die eine massive Überbelastung der Kranken- und Intensivstationen durch Ungeimpfte beweisen. Auch diese Frage ließ die Ethikprofessorin unbeantwortet. Inzwischen ist sie, glaube ich, unter anderem bei Bertelsmann.
Ja, sie gehört da wirklich ganz oben mit dazu, zu dieser Propaganda, das kann man ja nennen, Pro-Agenda quasi. Das heißt, hier wird eine Agenda propagiert, das ist die Propaganda ja. Und daher spielt sie halt eine große Rolle. Und so passt natürlich auch dieses Verdienstkreuz mittlerweile wirklich zum Bild. Und es gab ja nun auch schon Menschen, die auch ein Verdienstkreuz bekommen hatten vor vielen Jahren oder Jahrzehnten, die aufgrund bestimmter Verfehlungen in der heutigen Zeit dann irgendwann ihr Verdienstkreuz zurückgegeben haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere auch darüber nachdenkt und sagt, ich gebe mein Bundesverdienstkreuz zurück, wenn jemand für Mainstream-Mäßigkeit und für Hinterherbeten und wirklich dieser Gleichläufigkeit, dass diese Menschen dann tatsächlich ein Verdienstkreuz bekommen, eine Ehrung der Bundesrepublik Deutschland. Und dann stellt sich raus, sie hat viele Menschen geschädigt, beleidigt und auch diffamiert. Das kann man ja heute sagen. Anstatt sich zu entschuldigen oder zumindest um eine Entschuldigung zu bitten, nimmt sie im Prinzip eine Ehrung an für Fehlverhalten. Es tut mir leid, das ist meine Meinung.
Sie hat auch gelogen, komme ich auch gleich noch drauf. Ich möchte euch nur hier auf den aktuellen Stand bringen. Annalena Büchs hat nicht nur das Bundesverdienstkreuz für ihre ganz großen Arbeiten erhalten, sondern sie ist seit April diesen Jahres Mitglied des Expertenrats Gesundheit und Resilienz der deutschen Bundesregierung. Der Senat von Berlin berief Annalena Büchs zum 1. Mai 2024 zudem in den Aufsichtsrat der Charité. Und zum 1. September 2024 wurde sie ins Kuratorium der Bertelsmann Stiftung berufen. Also ich meine, sie hat eigentlich alles richtig gemacht.
Ja, für sich wahrscheinlich schon. Aber nochmal, allein die Tatsache, dass jemand Ethikratvorsitzende ist, Ethik, Moral, sind Begriffe, die man nicht als irgendeine Organisationsvorsitzende bestimmen kann oder steuern kann, sondern das ist eine hochindividuelle Geschichte, die von jedem Menschen selbst ausgeht. Und genau hier wird durch Frau Büchs der Begriff der Ethik und der Moral wirklich philosophisch gesehen in den Schmutz gezogen. Und das ist eigentlich das Dramatische.
Ich bin mal ganz kurz für euch hier in Wikipedia gegangen und habe Ethik eingegeben. Wikipedia ist ein super Auskunftsportal, aber in solchem Fall passt es dann schon. Und da heißt es, die Ethik ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns befasst. Ihr Gegenstand ist damit die Moral, insbesondere hinsichtlich ihrer Begründbarkeit und Reflexion. Cicero übersetzte als erster die ethische Kunst, also der große Philosoph, nicht das Magazin natürlich, in den seinerzeit neuen Begriff Philosophia Moralis. In seiner Tradition wird die Ethik auch heute noch als Moralphilosophie bezeichnet und ist eben die Bewertung menschlichen Handelns.
Richtig, und jetzt geht es eben darum, dass hier eine Organisation, ein Ethikrat eingesetzt wird von einer Politik, die ganz klare Interessen vertritt. Das heißt, alles andere als frei ist von irgendwelchen Vorgaben, sondern philosophisch hier eine Eingrenzung hier stattfindet, also Scheuklappen aufzusetzen auf eine bestimmte Gruppe und dann den Begriff Ethik so zu verbiegen, ich möchte sogar sagen zu vergewaltigen, sodass wir Menschen, die sagen aus bestimmten Gründen, Gewissensfragen, Moral und ethischen Gründen, die davon abweichen von der Vorgabe der Politik, dass man genau mit der Keule der Ethik und der Moral, die man quasi annektiert hat durch diese Ethikrat, Vorsitzende zum Beispiel, die das dann nach außen trägt, dass damit im Prinzip die Menschen regelrecht philosophisch erschlagen werden. Und das ist das Problem, was ich hier sehe. Also es ist eine einzige Schande für den Begriff der Ethik und Moral, dass eine solche Dame wie Frau Büchs jetzt hier ein Verdienstkreuz dafür bekommt, dass sie falsche Aussagen und auch offenbar vorsätzlich gelogen hat. Das kann man hier nur reininterpretieren.
In diesem Fall schließe ich mich den Worten meines Vorredners an. Frau Büchs, ich wollte noch die andere Erwähnung hier vorlesen, dass eben Alena Büchs in der Vergangenheit immer wieder mit falschen Behauptungen, eigentlich mit Lügen aufgefallen ist, was mit Moral und Ethik herzlich wenig zu tun hat. Bei Lanz in der ZDF-Talkshow hat sie behauptet, dass die mRNA-Impfstoffe im Körper nach 2 Wochen überhaupt nicht mehr nachzuweisen seien. Das ist natürlich falsch. Das hat auch eine Studie zeigen können. Impfstoffreste wurden noch in 50% der analysierten biologischen Proben gefunden. Die minimale und maximale Zeit, in der die Impfstoffreste nachgewiesen werden konnten, betrug, das ist jetzt eine offizielle Zahl, 69 bzw. 187 Tage. Inzwischen wissen wir eigentlich durch die Vermehrung der Spike-Proteine, Andreas, wird es immer nachweisbar sein, oder?
Naja, klar. Ich meine, das bietet sich ja auch an, wenn eine genetische Veränderung stattfindet bei einem Menschen, dass das nicht einfach dann weg ist. Ich meine, das kann man sich doch wirklich an 2 Händen, an 2 Fingern abzählen, wenn man sogar will. Und wenn sie hier diese Behauptung macht, in 50% der analysierten biologischen Proben werden keine Impfstoffreste mehr gefunden, dann ist das gefährlich, so etwas zu sagen. Denn das war ja maximal nur eine Ist-Situation aus dem damaligen Stand der Technik. Denn diese sogenannte Impfung, die eigentlich gar keine Impfung ist, denn die mRNA, genetische Manipulation, wurde nur als Impfung bezeichnet, weil man vorher den Impfbegriff neu gestaltet hat. Sonst wäre das keine Impfung gewesen. Das hat man ja von der Pharmaindustrie so eingeleitet. Und deshalb gab es ja auch eben halt keine genügenden Testläufe, sondern es wurden teleskopierte Tests gemacht. Das heißt, man ging schon davon aus, dass ein Test ein bestimmtes Ergebnis hat, obwohl das Ergebnis noch gar nicht vorliegt. Lag und hat dann auf diesem fiktiven Ergebnis weitere Tests vorgeführt. Und im Nachhinein brach dieses Ding ja zusammen, wie wir heute wissen. Und anhand der Files, der RKI-Files, wissen wir eben, dass hier dramatisch Missbrauch betrieben wurde mit den Zahlendaten. Und Frau Büchs spielt hier bei diesem Datenmissbrauch eine entscheidende Rolle, indem sie hier tatsächlich Menschen durchmanipulieren wollte. Das kann ich hier nur rein interpretieren, indem sie falsch aus Aussagen behauptet hat. Sie hat ja nicht mal gesagt, nach heutigem Stand ist es so oder ich gehe davon aus, dass es so ist, dass das nicht mehr nachweisbar ist, sondern das war eine klassische Tatsachenbehauptung. Zumindest ist es so rübergekommen. Das ist einfach unethisch und unmoralisch.
So, jetzt haben wir es aber gegeben. Ich habe gerade mal eingegeben, Bundesverdienstkreuz zurückgegeben. Da gibt es schon einige Kandidaten, die das gemacht haben. Marcel Avram beispielsweise, das war ein großer, ist er vielleicht noch, ich weiß es gar nicht, ein großer Tourneeveranstalter, Konzertveranstalter. Will Quadflieg, der große Schauspieler. Dann ebenso, wen habe ich denn hier noch gefunden? Den ehemaligen Chef der Deutschen Post, Klaus Zumwinkel. Theo Zwanziger, der große DFB-Mann, Robert Zollitsch, katholischer, was ist denn der inzwischen? Kardinal, Bischof? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall kann man sowas übrigens auch ablehnen oder man kann das zurückgeben. Aber dieses Bundesverdienstkreuz hat, glaube ich, wirklich seinen Glanz und seinen Glamour verloren. Denn wenn man sieht, wer noch alles das Bundesverdienstkreuz bekommen hat in der letzten Zeit, zum Beispiel der Regierungsberater Christian Drosten. Ja, und der Leiter vom Paul-Ehrlich-Institut, Klaus Zichotek. Die haben schon das Bundesverdienstkreuz bekommen, haben sie, glaube ich, auch noch nicht zurückgegeben. Außerdem dein Freund Lothar Wieler, der ehemalige RKI-Leiter, der jetzt bei den Entschwärzungen ziemlich unter Druck gesetzt wurde und so weiter. Also ja, ich würde mal sagen, die Ehrfurcht weicht zurück.
Ja, es ist wirklich interessant. Also wie alles auf dem Kopf steht, dass das Bundesverdienstkreuz jetzt quasi eine destruktive Auslese derjenigen ist, die das bekommen hat, für tatsächliche Leistungen, während man wirklich innerhalb von denkenden Kreisen bei einer Psiram-Darstellung, das kennt ihr wahrscheinlich, so eine Diffamierungsplattform. Wer darauf ist, der nennt sich schon Psiram-zertifiziert. Da wissen interne Leute, das sind meistens gute. Wenn man wissen will, welche Leute haben eventuell was zu sagen, das kann man nie pauschal sagen natürlich, dann geht man auf Psiram und findet dann die Leute und dann wird man eine ganze Menge Diffamierungen finden. Wir beide sind auch, glaube ich, drin. Das ist eben halt so. Aber genau hier finden die intellektuelleren Leute tatsächlich die Gruppe, die sich nämlich traut, gegen den Mainstream vorzugehen, während wir eben halt bei diesen Verdienstkreuzen jetzt quasi eine Ehrung für Mitläufertum begraben. Und eigentlich ist das interessant, wie hier die Leute auch etikettiert werden.
Ja, interessant. Wir haben wieder ein interessantes Thema durchsprechen dürfen, was eigentlich dazu führt, Andreas, diese Erkenntnis jedenfalls daraus, dass nichts mehr ist, wie es war und dass vor allem den politischen, derzeitigen Regierenden und deren Handlangern auch irgendwie nichts mehr heilig zu sein scheint. Ja. Julian Assange, ich habe ganz wenig in deutschsprachiger Presse darüber gelesen, dass er gestern vor europäischen Abgeordneten gesprochen hat in Straßburg und sich geäußert hat und zum ersten Mal tatsächlich öffentlich aufgetreten ist und vor allem dazu Stellung genommen hat, was eigentlich dazu geführt hat, dass er nach vielen Jahren Haft wieder freikam. Denn damit hatte niemand gerechnet und er sagt, ja, ich habe mich letztendlich für die Freiheit und gegen eine unerreichbare Gerechtigkeit entschieden. Was würdest du aus diesen Worten lesen?
Naja, das, was er da deutlich sagt, also deutlicher kann man es kaum beschreiben. Er hat eben halt da aufgrund der Tatsache, dass sein eigenes Leben langsam vor seinen Augen, vor seinen Inneren verwirkt wurde durch ungerechte Situation, weil er hat Ungerechtigkeiten aufgedeckt, die staatlich angeordnet wurden. Das darf man nicht vergessen. Er hat also quasi Rückgrat bewiesen. Das ist das Gegenteil von Frau Büchs, was wir hier haben. Das heißt, die wirklich guten Leute werden dann eingebuchtet, während die Mitläufer und Mitträger des Systems dann eben halt abgeordnet. Die werden dann entsprechend, wie nennt man das, geehrt mit zum Beispiel Verdienstkreuzen. Ich will jetzt nicht diesen Vergleich ziehen, aber es geht hier tatsächlich um das Prinzip, was man hier erkennen kann. Naja, und er hat dann irgendwann gesagt, okay, ich muss mich jetzt beugen, sonst werde ich mein Leben lang hier drin hocken. Ich kann ihn irgendwo verstehen, überhaupt keine Frage. Und er gesagt hat, okay, Gerechtigkeit gibt es im Himmel, auf der Erde haben wir das Recht.
Ja, also ich kann ihn gut verstehen. Er geht ja auch ganz offen damit um. Er gibt das zu und sagt nichts anderes, als dass sie ihn erpresst haben und dass er dann eben diese Aussage getätigt hat, damit er in diesem irdischen Lebensgang, Erdengang, doch vielleicht noch mal seine Familie wieder sieht. Im Ausschuss oder vor einem Ausschuss des Europarats hat er sich geäußert, der internationalen Organisation, die vor allem für ihre Menschenrechtskonvention bekannt ist. Und 14 Jahre Odyssee hat er hinter sich gebracht durch die britische Justiz. Ich meine, dass man da keine Lust mehr hat. Das ist das, worüber wir manchmal sprechen, Andreas. man, wir sind nicht Julian Assange, also ganz klar, aber wir haben so unseren viel, viel kleineren Weg des Versuchs der Aufklärung beziehungsweise ja, des Wachrüttelns, denn vieles liegt im Argen, es wird immer offensichtlicher, aber es gibt natürlich noch Millionen und Milliarden Menschen, die nichts davon merken und fröhlich tanzen gehen, kann man auch ruhig machen, tanzen, man sollte dabei trotzdem einen wachsamen Blick haben. Es ist ja so, man hat Einbußen, wir sehen es, Michael Ballweg, der steht jetzt vor einem Marathon vor Verhandlungstagen des Gerichtes. Der war auch viele Monate in Untersuchungshaft. Das ist der Gründer der Querdenkerbewegung. Wer heute die Wahrheit versucht zu sagen, der braucht einfach ein schnelles Pferd.
Naja, also ich denke mal auch hier, er spricht ja auch von einer im Prinzip Freilassung der Inhaftierung, weil er im Prinzip den Journalismus wirklich gelebt hat und hat tatsächlich Informationen aus einer Quelle dann eben halt gegeben, ja, die man natürlich nicht haben wollte. Und damit wurde er für schuldig bekannt. Das heißt, es ging gar nicht darum, dass er die unrechtsmäßigen, völkerrechtswidrigen Aktionen der Vereinigten Staaten genannt hatte, sondern es ging darum, welche Quellen er dazu nutzte. Und dadurch ist er in diese 14-jährige Inhaftierung reingeraten. Und da muss man auch jetzt vorsichtig sein. Wir werden auch immer vorsichtiger werden in unseren Aussagen müssen, einfach weil wir merken, mit welchen Methoden des Unrechts gearbeitet wird und das Ganze unter dem Label der angeblichen Demokratie und freien Welt.
Wir sehen ja, wir sind bei Telegram schon unter Shadow Ban. Ich möchte noch mal wiederholen, da seid nicht ihr gefährdet, sondern wir. Und wir werden mal sehen. Also da wollen wir uns jetzt noch gar nicht weiter auslassen. Wenn wir sehen, was Julian Assange durchgemacht hat, der WikiLeaks-Gründer, der natürlich viel dazu beigetragen hat, dass das Bewusstsein der Menschen geöffnet wurde für das, was da so hinter den Kulissen alles vor sich geht. Und er ist da gestern aufgetreten, hier wird es beschrieben, mit bei Reuters, einer Nachrichtenagenturmeldung, mit einer burgunderfarbenen Krawatte, ich wollte ein paar Bilder für euch gerade herstellen, und einem leichten weißen Bart zwischen seiner Frau Stella und dem WikiLeaks-Redakteur Christine Hrafnsson. Und er hat seine ersten Bemerkungen vorgelesen, zum Beispiel: Ich bin noch nicht in der Lage, über das, was ich durchgemacht habe, zu sprechen. Die Isolation hat ihren Tribut gefordert, den ich versuche, wieder aufzuholen. In diesen wenigen Worten steckt ganz viel Dramatik und wir wissen aus der Vergangenheit, dass Menschen, die ihm nahestehen, ja große Aktionen weltweit gestartet hatten, Free Assange, und eben auch gewarnt haben, dass er sterben könnte, dass er darunter zusammenbrechen könnte, dass er krank werden könnte. Das sind natürlich alles Begleiterscheinungen, die ordentlich zusetzen. Und er hat während einer anschließenden Frage- und Antwortrunde bewegt gewirkt, wie es hier heißt, als er den Abgeordneten mitteilte, dass der Deal mit der Staatsanwaltschaft bedeutet habe, dass er nie wieder einen Fall vorbringen dürfe, um sich gegen die Spionagevorwürfe der USA zu verteidigen. Wörtlich sagt er, es wird niemals eine Anhörung darüber geben, was passiert ist.
Naja, man merkt hier natürlich, dass er gebrochen wurde. Und man darf es nicht vergessen, er ist ja mit 39 in diese Inhaftierung gekommen und er ist heute 54. Das ist ja eine unglaubliche, 53, das ist eine unglaubliche Größenordnung. Das heißt, lebenslang ist heute schon nach 12 Jahren oft vorbei, dass dann die Leute wieder rauskommen, obwohl sie lebenslang bekommen hat. Mit anderen Worten, er hat eine lebenslängliche Haftstrafe schon hinter sich, wenn man das mit Straftätern sieht. Nun ist er aber kein Straftäter, sondern ein Aufklärer, der das Unrecht von Staaten, von angeordneten Massenmorden und so weiter letztendlich nach außen getragen hat, um auf dieses Unrecht hinzuweisen. Und das ist eben halt dieser historische Vorgang und er wird natürlich in die Geschichte eingehen als einer der ganz großen Journalisten, vielleicht der größte, der sich nämlich tatsächlich dann zu einer lebenslangen Haft selbst ja, im Prinzip kasteit hat, um eben halt die Wahrheit zu sagen.
Seine Frau war ja dabei bei diesen Aussagen in Straßburg gestern. Und sie sagte, er brauche Zeit, um nach seiner langen Inhaftierung wieder zu Kräften zu kommen und geistig gesund zu werden. Er sah wirklich furchtbar aus, auch nach dieser 14-jährigen Inhaftierung. Und dann ist er gefragt worden nach seinen Plänen. Da hat er gesagt, dass die Anhörung in Straßburg darauf abziele, das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Schutzes von Whistleblowern und Informanten zu schärfen und dass das jetzt hier ein erster Schritt sei. Poh, vielleicht macht er sich dafür noch stark, aber die haben im Moment natürlich derzeit gar keine Lobby. Und dann hat er darüber gesprochen, wie die Anpassung an ein normales Leben bei ihm aussieht nach vielen Jahren der Inhaftierung. Und das beinhalte einige knifflige Dinge, sagte er, wie das Lernen, Vater für zwei Kinder zu sein, die ohne ihn aufgewachsen sind. Und wieder Ehemann zu werden, auch mit einer Schwiegermutter. Das hat dann für Gelächter gesorgt, aber da ist schon viel Tragik drin.
Ja, es ist schon wirklich interessant, wenn man das jetzt mal so hört, wenn du das hier mal so gerade darstellst. Denn er ist ja 2010 aufgrund eines europäischen Haftbefehls verhaftet worden, nachdem die schwedischen Behörden ihn wegen Vorwürfen wegen Sexualdelikten vernehmen wollten. Das heißt, dieses Ding hat man ja letztendlich dann inszeniert, wie wir heute wissen. Und man hat diese Vorwürfe irgendwelcher sexuellen Delikte, die er gehabt oder gemacht haben soll, wieder fallen gelassen. Aber das war natürlich ein Grund, um ihn überhaupt erst einmal wegzubekommen aus der Sichtweise der Allgemeinheit. Man versuchte, ihn zu beschmutzen. Ein typischer Vorgang, den wir immer wieder haben. Es ist eine Tragödie eigentlich par excellence, die dieser Mann erleben musste. Und ich finde es schön, dass du da so viel Zeit jetzt für eingebaut hast.
Ja, natürlich. Ich meine, er ist im Prinzip einer von uns. Wir sind alle eigentlich von dem Gedanken getrieben und beseelt, es möge endlich Licht werden auf dieser Welt und dass diese Ungerechtigkeiten, dies Vertuschen, dies Verhüllen aufhören möge. Und wir sind voller Zuversicht, dass das auch so kommen wird. Und das fordert natürlich sein Tribut, was er auf jeden Fall damit gemacht hat. Das gilt ja auch für uns, wenn wir mal wieder so richtig am Hakengrat sind. Man kann dadurch viel Karma abbauen.
Ja, das kann man. Noch was?
guckt er ganz, ganz erstaunt. Nächste Meldung, das geistert ja auch ehrlich gesagt nicht sehr durch den deutschsprachigen Mainstream, aber die Bild zum Beispiel ist immer dran und im Ausland wird viel, viel mehr über diesen Riesenskandal berichtet. Ich habe mal hier eine Meldung von Daily Mail, von der britischen Tageszeitung, hier als Grundlage genommen. Es geht um P. Diddy oder Sean Combs heißt er ja im normalen Leben. Ein Popstar, ein Veranstalter, der offenbar fast noch schlimmer gewütet haben muss als Jeffrey Epstein. Und den haben sie ja jetzt hops genommen und es wird jeden Tag offenbar mehr aufgedeckt. Also die Daily Mail schreibt, eine Liste der mutmaßlichen Komplizen von Sean Combs soll im Rahmen einer neuen Welle von aufsehenerregenden Klagen veröffentlicht werden. Und der Anwalt Tony Busby, der hat gestern auf einer Pressekonferenz gesagt, als er die neuen Klagen im Namen von inzwischen 120 Opfern ankündigte, er sagte, die Namen werden sie schockieren, weil die Namen kennt man in der Öffentlichkeit. Und er sagt, der Tag wird kommen, an dem wir andere Namen als Sean Combs nennen werden. Und es gibt eine Menge davon. Die Liste ist bereits lang. Aber sie wollen erstmal sicher gehen, sagt verdammt sicher gehen, dass wir Recht haben, bevor wir das tun. Man kann nur hoffen, dass sie daran bleiben und durch niemanden gehindert werden. Da gibt es ja ganz merkwürdige Vorkommnisse, womit man dem Einhalt gebieten kann. Aber wir hatten neulich ein Video veröffentlicht von Lion Media und da sind Namen genannt worden, sind viele Popstars, Justin Bieber und so weiter involviert. Aber mit P. Diddy sind natürlich auch Leute wie die Clintons oder Obamas und so wohl offenbar ganz gut bekannt gewesen. Und ich will hier gar nicht in die Taten reingehen, weil das ist so mies und schmutzig. Und das möchte ich hier über unseren Kanal überhaupt nicht wirklich zum Ausdruck bringen. Es geht halt um Beschwerden, die jetzt inzwischen bis ins Jahr 1991 zurückreichen, wo bei diesen Sexpartys Menschen irgendwas in den Drink bekommen haben, willenlos wurden und die wirklich abartigsten und widerwärtigsten Handlungen an ihnen vorgenommen wurden. Und es geht wohl dann darum, dass eben auch diese Menschen später erpresst wurden mit diesen Videos. Und wenn man einen bekannten Namen hat und auf die Weise gezeigt wird, dann zahlt man vielleicht. Und jetzt gibt es noch eine weitere Meldung, das hat News heute veröffentlicht, dass nämlich der US-Rapper 50 Cent, das sind hier Weltstars, von denen wir sprechen, aus der Popmusik, der will die erschütternden Vorwürfe gegen Sean Diddy Combs mit einer Doku-Serie beleuchten. Und da will auch Netflix in diesem Projekt involviert sein. Und es wird geplant von Seiten von 50 Cent, die Vorwürfe gegen Sean Diddy Combs in Bezug auf sexuelle Gewalt, Menschenhandel, organisierte Kriminalität in dieser Doku-Serie zu thematisieren. Andreas, das ist eine spannende Entwicklung. Es gibt Insider, die sagen, dass dieser Diddy offenbar viel mehr auf dem Kerbholz noch haben soll als Jeffrey Epstein.
Also ich kann da ganz wenig zu sagen, weil ich solche Themen kaum ertragen kann und auch nicht wirklich durcharbeite. Du arbeitest dich da ja auch ganz gut rein und hast dann da so ein bisschen mehr Überblick als ich. Aber ich denke ganz einfach, das ist der Sumpf, von dem beispielsweise Donald Trump spricht. Immer wieder von dem großen, tiefen Sumpf. Denn wenn wir sehen, dass bei Epstein oder eben halt auch die Clintons, das sind ja alles Namen, die ja immer wieder auftauchen. Und gerade aus dem demokratischen Lager sind es immer wieder Namen, die dort auftauchen. Und ich glaube, auch aus diesem Grunde hat man davor Angst. Das Problem ist, wenn es dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis. Und das ist irgendwann so. Man hat sich dann an diese Orgien offenbar irgendwann gewöhnt, regelrecht assimiliert und hat dann irgendwann diese Straftaten, jemanden durch Medikamente willenlos zu machen und dann auszunutzen, dann gar nicht mehr als Straftat erkannt. Das ist ja der Punkt. Was jemand freiwillig macht, das ist mir völlig egal. Die können sich von mir aus an die Heizung ketten lassen. Das ist mir alles völlig egal, solange es alles freiwillig geschieht. Aber hier sind es ja letztendlich eben halt wirklich dramatische kriminelle Vorgänge, die hier eine große Rolle spielen und dann noch mit Druck zu arbeiten und dann noch mit Videos zu arbeiten, also mit komprimierendem Material, ist natürlich wirklich ein weiterer großer Straftatbestand. Für mich ist es einfach nur widerlich und man kann nur hoffen, dass es bekannt wird, alleine nur um diesen Menschen den Garaus zu machen.
Ja, es sieht ja so aus, als ob es bekannt gemacht wird. Bei 120 Opfern, die durch die Anwälte vertreten werden, ist da schon einiges auf der Liste. Und das ist wiederum die gute Nachricht an diesem Sumpf. Denn er wird trockengelegt. Wir sehen es mehr und mehr. Das Licht der Wahrheit bricht sich durch, auch wenn viele Themen bestimmt noch nicht angesprochen sind. Aber die Zeit ist da. Und alleine, dass wir jetzt darüber berichten können, weil eben andere Medien darüber berichten, weil Opfer endlich sich trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen, das ist ja so schwierig. Man ist beschämt. Es sind ja ganz furchtbare Vorgänge, wenn man von sich solche Bilder dann sehen und vielleicht auch einem Anwalt zur Verfügung stellen muss. Das stelle ich mir einfach schrecklich vor. Und dass das jetzt alles möglich ist, können wir nur begrüßen. So, ihr Lieben, jetzt schwenken wir um nach Deutschland und es wird auch Zeit, denn was das Thema Energieversorgung, Gas, Strom und so weiter angeht, das sieht ehrlich gesagt nicht besonders günstig aus. Das Gasangebot für Europa wird jetzt zum Jahreswechsel knapper. Mit dem Wegfall des Ukraine-Transits für russisches Gas rechnen Analysten mit steigenden Preisen für diesen Brennstoff. Also ab Januar, das ist ja in 3 Monaten, wird voraussichtlich deutlich weniger Erdgas von Russland nach Europa fließen, denn Ende Dezember läuft der Vertrag aus zwischen dem russischen Staatskonzern Gazprom und dem ukrainischen Staatskonzern Naftogaz. Und der hat bis jetzt den Transit des Brennstoffs über die Ukraine garantiert. Und dieser Vertrag soll nach derzeitigem Stand nicht verlängert werden. Kiew hatte das Ende des Transits zuletzt bestätigt. Russlands Präsident Putin, so heißt es hier in einem Artikel von Epoch Times, Putin indes hatte die Bereitschaft zur Fortsetzung des Transits nach Europa bekräftigt, Andreas. Eigentlich ist das ja völlig widersinnig.
Naja, im Prinzip ist es gar nicht widersinnig, es ist einfach nur die Wahrheit. Denn wir sehen hier wieder mal Olaf Scholz als Bundeskanzler, der ja nun bekannt ist auch für seine Involvierung in diese kriminellen Machenschaften der Warburg Bank mit den Cum-Ex-Geschäften. Der hat ja auch dann, wie er ja so oft bestimmte Dinge sagt, die nicht der Wahrheit entsprechen, hat er auch hier an dieser Stelle irgendwann gesagt, die Russen haben ja Deutschland den Gashahn zugedreht. Solche Aussagen sind ja gemacht worden. Und das ist einfach die Unwahrheit. Und wenn wir hier sehen, dass Kiew sagt, dieser Transitvertrag mit den Gaslieferungen über die Ukraine, die laufen jetzt aus, die werden auch nicht verlängert. Aber Russlands Präsident sogar noch mal bestätigt, dass er bereit wäre, weiterhin das Gas zu liefern. Das bedeutet, dass hier diese ganze wirklich konzertierte Lügerei der westlichen politischen Welt zu sagen, dass also Russland den Deutschen oder Europa die Rohstofflieferungen quasi nicht mehr möglich macht und so weiter. Das sind einfach die Unwahrheiten. Ich finde das wieder so sehr bezeichnend, was hier hintersteht.
Ja, und es gibt die Aussage von einem Experten, Jack Horslin, der ist LNG-Analyst beim Beratungshaus Energy Aspects. Und der hat vor kurzem auf einer großen Veranstaltung gesagt, wir sprechen von einer Verknappung der europäischen Gasbilanz in diesem Winter. Denn mit dem Wegfall des Ukraine-Transits verliert Europa in jedem Quartal mehrere Milliarden Kubikmeter an Gas. Vielleicht mal eine Vergleichszahl. Im zweiten Quartal dieses Jahres flossen mehr als 4,1 Milliarden Kubikmeter über diese Route. 4,1 Milliarden, das fällt dann weg. Und der Ukraine-Transit war somit in diesem Zeitraum der zweitgrößte russische Gasfluss in die EU. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs flossen 2021 durch diese Leitung noch zwischen 9,4 und 11 Milliarden Kubikmeter Gas pro Quartal. Und wenn der Ukraine-Transit wegfällt, heißt es hier bei Epoch Times, dann wird natürlich der Börsengaspreis, auch TTF Day Ahead Preis genannt, nach Einschätzung von Energy Aspects in den kalten Monaten auf durchschnittlich 40 Euro pro Megawattstunde ansteigen. Und das liegt am zunächst geringeren Gasangebot, mit dem Europa dann konfrontiert sein dürfte. Aktuell steht der Börsenpreis bereits bei 38,59 Euro. Zudem wird der Preis von den Wintertemperaturen beeinflusst. Das heißt, bei einem harten Winter ist mit einem hohen Heiz- und Gasbedarf natürlich zu rechnen. Das kann man sich an den Fingern ausrechnen.
Also man muss sich hier noch einmal klar machen, was das bedeutet. Weil die Inkompetenz aus dem Bundesinnenministerium, vertreten durch Herrn Habeck, hier etwas ganz anderes sagt. Die sagen, wir brauchen uns keine Sorge machen, weil die Gasspeicher sind alle proppe gefüllt. Nun muss man wissen, selbst wenn die Ukraine-Leitung gelaufen ist und selbst, also solange sie noch gelaufen ist, und selbst als Nord Stream 1 gelaufen ist, da haben die Gaslieferungen aus Russland nicht ausgereicht, um die Wärme in Deutschland zu garantieren, als die ganzen Pipelines noch liefen. Diese großen Lager, die wir haben, also diese Tanks mit den vollen Gastanks, die wir alle haben, die Sicherheiten, das sind Puffertanks, weil man mehr verbrauchte, als überhaupt geliefert werden kann. Man muss sich das vorstellen, dieses Gas wird geliefert durch eine Röhre. Das ist wie ein Strohhalm und da geht nur eine bestimmte Größenordnung durch. Und wenn man mehr verbraucht, als tatsächlich nachgepumpt werden kann durch diese Röhre, dann bedeutet das, dass man irgendwo ein Zwischengefäß einbauen muss, welches voll ist, welches sich dann abbaut, während es ununterbrochen trotz alledem aus Russland weiterläuft. Und dann, wenn dann irgendwann denn der Frühling wieder kommt und dann die Gasverbräuche zurückgehen, dann füllt sich der Speicher wieder langsam an. Wenn jetzt aber der Speicher voll ist und jetzt wird quasi die Gaszufuhr gekappt oder so weit reduziert, dass gar nichts mehr überbleibt oder kaum noch etwas, dann ist der Gasspeicher innerhalb von wenigen Wochen leer. Und dann war's das. Das ist den meisten Menschen überhaupt nicht klar, dass Gasspeicher nicht wie eine volle Batterie sind, sondern einfach nur eine Zwischenfunktion haben.
Ja, ist gut, dass du das nochmal erklärt hast. Auch für mich als Frau ist das denn doch mal zu verstehen. Es heißt hier bei Epoch Times, es ist ganz am Ende, aktuell sind die deutschen Gasspeicher zu 96% gefüllt. Obwohl in einigen Haushalten aufgrund kühlerer Außentemperaturen die Heizung wieder zum Einsatz kam, ist der Gasverbrauch noch moderat. Naja gut, wir sind ja auch noch längst nicht bei Minustemperaturen, vielleicht auf der Zugspitze. Aber jetzt kommt's. Insbesondere der Verbrauch der Industrie liegt deutlich unter dem Durchschnittsverbrauch der Jahre 2018 bis 2021. Das liegt unter anderem an der fortlaufenden Deindustrialisierung vom Standort Deutschland.
Richtig, und hier erkennt man genau die Propaganda, nämlich die Agenda, die propagiert wird durch die Propaganda, indem man sagt, was ist eigentlich das Ziel? Wir werden weniger Gas haben, aber wir sorgen auch dafür, dass weniger Gas bedient wird, das heißt gebraucht wird. Mit anderen Worten, wir schicken die Industrie raus und lassen jetzt Deutschland deindustrialisieren und auf Drittlandsniveau herunterfahren. Das ist genau nämlich hier, wo sich der Kreis schließt und man merkt, was dort wirklich hintersteht.
Ja, und die nächste Meldung, die kommt vom Münchner Merkur. Die Überschrift lautet: Leere Tankstellen oder kalte Wohnungen. Energiepreise in Deutschland steigen bald drastisch. Und auch wenn immer wieder von Herrn Müller, Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur oder natürlich Habeck, wie heißt er, Robert, Superminister, erzählt wird, wie gut alles gesichert ist. Es sieht überhaupt nicht so aus, weswegen wir immer nur empfehlen können, sichert euch ab, bereitet euch auf Blackouts vor, bereitet euch auch darauf vor, dass die Energiepreise einfach mega hoch werden, dass ihr auch dann innerhalb des Haushalts sparen müsst. Der EcoFlow beispielsweise, das ist wirklich ein Gerät, das von der Sonne aufgeladen wird. Auch im Winter gibt es durchaus Licht und Sonne. Man kann das Gerät aufladen und ist im Notfall vorbereitet.
Ja, das ist übrigens auch wieder so eine Situation, ähnlich wie dieser Puffersituation, die ich mit den Gasspeichern gerade erklärt habe. Man kann sich für Strom einen eigenen Puffer anlegen. Dieser Puffer bedeutet also, dass in dem Moment, wenn der Strom mal für vorübergehende Zeit abgeschaltet wird, aufgrund irgendwelcher politischen Entscheidungen oder eben halt der Fehlentscheidungen genauer gesagt, dann kann man in der Zwischenzeit auf den EcoFlow zurückgreifen, bis dann wieder der Strom kommt, womit er dann natürlich sofort wieder vollgeladen wird. Nochmal an der Stelle, wer einen EcoFlow hat, ich hatte das neulich schon mal gesagt, aber nicht jeder hört jede unserer Sendungen, wer einen EcoFlow hat, der sollte ihn auch regelmäßig nutzen. Das heißt, einmal wieder aufladen, auch mal wieder ein bisschen runterladen lassen und dann wieder neu aufladen. Eine Batterie, die die ganze Zeit nur steht und nicht geladen wird, die kann auch irgendwann dann nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit haben, sogar irgendwann kaputt gehen. Also nicht den Kasten verpackt in irgendeinem Karton quasi irgendwo stehen haben und sagen, alles ist gut, sondern dieses Ding im Einsatz zu haben.
Ja, danke, Herr Popp. So, ich hatte hier gerade was anderes geschaut, aber jetzt gehen wir wieder in diese Meldung rein vom Münchner Merkur. Da heißt es, der Preis für CO2, und das ist nämlich die nächste Geschichte, die den Preis für Strom, für Energie derartig hochtreiben wird, weil wir jetzt die Klimagesetze haben, weil es jetzt die CO2-Emissionsgesetze gibt und natürlich in der gesamten EU, dank Frau von der Leyen und ihren Lobbyistenleuten im Hintergrund, diese scharfen Regeln beschlossen wurden, die derzeit gerade auch die Automobilindustrie umbringen. Also der Preis für CO2, der ist vielen Bürgern unbekannt, obwohl er die künftigen Energiekosten bestimmt. Und jetzt gibt es eine aktuelle Untersuchung, die hat prognostiziert, wie teuer das Wohnen werden wird. Man sagt hier also ab 2027, das ist dann mehr oder weniger in 2 Jahren, wird es fast unbezahlbar sein. Wir gehen da mal in die Einzelheiten rein. Das Heizen wird in den kommenden Jahren wieder sehr teuer werden, wenn fossile Energieträger, also herkömmliche Energieträger im Spiel sind. Und das liegt eben an diesem CO2-Preis bzw. diesem Emissionshandel, da hattest du ja auch schon einiges drüber gesagt, der ab 2027, also wir haben jetzt noch 25 vor uns und 26, 2 Jahre, und dann tritt der Emissionshandel in eine entscheidende Phase. Mir kommt das hier alles vor wie eine Salamitaktik, Andreas, dass die Menschen Schritt für Schritt weichgekocht werden und eigentlich irgendwann schon gar nicht mehr überrascht werden.
Naja, es werden jetzt letztendlich die Säcke der Geldverteilung zugemacht. Diejenigen, die das Geld haben, die zahlen jeden CO2-Preis, das ist okay. Aber diejenigen, die nichts mehr haben, die müssen dann irgendwann aufhören und verbrauchen dann letztendlich nicht mehr so viel, was ja auch im Sinne der Initiatoren ist. Wir dürfen nicht vergessen, der Emissionshandel, der ist ja von irgendjemandem entwickelt worden. Und es gibt ja auch Personen, die an diesem Emissionshandel selbst immer verdienen. Das heißt, dadurch wird ja nicht in irgendeiner Form weniger CO2 fällig, sondern es wird einfach nur zusätzliches Geld gemacht. Und das Ganze bekommt den Label CO2. Es sind immer wieder die Initiatoren dieser großen Börsen, die weltweit vorhanden sind. Und dann werden im Prinzip letztendlich Unmengen weiter Gelder umverteilt, bis dann der letzte Tropfen umverteilt wurde. Und die Reichen dann den Sack, wie gesagt, ganz zumachen, noch größere Jets fliegen, noch größere Yachten haben, während der Normalbürger dann eben halt seine Mücken und Ungeziefer essen muss und eben halt Fleischersatz aus einem 3D-Drucker.
Ja, also es sieht wirklich nicht so gut aus, wenn man sich das hier mal näher anschaut. Also aktuell wird der CO2-Preis von der Bundesregierung festgelegt. Seit dem 1. Januar diesen Jahres liegt der Preis bei 45 Euro pro Tonne CO2, weswegen eure Flugtickets teurer geworden sind, unter anderem. Ab nächstem Jahr, also in 3 Monaten, steigt der Preis dann auf 55 Euro pro Tonne. Und 2027 wird er dann politisch nicht festgelegt mehr, sondern bildet sich am freien Markt anhand von Angebot und Nachfrage. Kannst du uns das mal erläutern?
Naja, wir sehen, dass die Initiatoren erst einmal den Staat benutzen, um dieses neue Geschäftsmodell CO2 erstmal salonfähig zu machen. Und wenn es dann entsprechend interpretiert wird und das ganz große Geld verdient wird, dann wird das Ganze eben halt dem freien Markt unterworfen. Wir können das mal vergleichen, wie damals der Airbus entwickelt wurde. Der Airbus, eine neue Gesellschaft, die damals Flugzeuge bauen wollte. Irgendwann gab es ja gar keinen Airbus mehr. Die mussten ja neu gegründet worden. Das wurde mit gigantischen Steuergeldern finanziert, staatlich aufgebaut. Der Staat wurde dafür missbraucht von den Initiatoren, die Geld verdienen wollten. Und als Airbus dann irgendwann profitabel wurde, dann wurde das privatisiert und die Gelder wurden dann von den privaten Eigentümern, den Shareholdern, letztendlich abgegriffen. Und wenn dann Schwierigkeiten waren, das heißt, irgendwelche Probleme auftauchten finanziell, musste der Staat wieder eingreifen. Also ganz klar, die privaten Gewinne, die Gewinne werden privatisiert und die Kosten werden sozialisiert auf Kosten der Steuerzahler. Das ist dasselbe System. Und hier hat man im Prinzip jetzt diesen Emissionsmarkt salonfähig gemacht und jetzt kommt das ganz große Geld.
Also, wer fossile Energien auf den Markt bringen will, also Benzin zum Beispiel vielleicht ja auch, der braucht ein Zertifikat, der ihm das erlaubt. Diese CO2-Zertifikate sind sozusagen schreibt der Münchner Merkur, zu Recht, der Freifahrtschein für das Ausstoßen von schädlichen Treibhausgasen. Also die viel Umwelt verpesten, die müssen mehr zahlen und die weniger, zahlen weniger. Aber von diesen Zertifikaten gibt es nur eine begrenzte Anzahl. Und jedes Jahr wird diese Zahl verringert. Wenn die Gesellschaft aber jetzt weiterhin sehr viele Zertifikate braucht, weil sie weiterhin sehr viel CO2 ausstößt, dann werden die Freifahrtscheine teuer. Und dieses System soll den Anreiz zum Wechsel auf erneuerbare Energien erhöhen, für die man dann logischerweise keine CO2-Zertifikate braucht. Die EU hat bereits diesen Pfad schon vor langer Zeit beschlossen, nämlich 2005. Das kommt jetzt sukzessive in die Wirkung hinein. Und hier sagt man, es ist sehr schwer abzuschätzen, wie teuer eine Tonne CO2 in 2 Jahren in der EU kosten wird, wie teuer die wird. Schließlich kommt es ganz darauf an, wie weit wir bis dahin mit dem Klimaschutz gekommen sind. Und weiter heißt es, dennoch versuchen Forscher, genau das immer wieder zu untersuchen. Jetzt hat das auch das Münchner Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. im Auftrag des Bundesverbands Energieeffiziente Gebäude Hülle getan. Und in dieser Studie warnt dieses Institut, dass in Deutschland die Energiewende nicht schnell genug vorankommt und daher ab 2027, als in 2 Jahren, wörtlich der Schock droht. Andreas, also das heißt, man stellt irgendwann eigene Regeln auf, erfindet CO2-Zertifikate, bindet die gesamte Wirtschaft und Industrie und Gesellschaft daran und irgendwann lässt man die Wirtschaft, die Industrie und die Gesellschaft daran zugrunde gehen.
Ja, das ist eine Bankrotterklärung des wissenschaftlichen und politischen Intellekts. Die haben sich selbst in eine Sackgasse hineinmanövriert, in eine Falle reinmanövriert, indem sie sagen, man soll wechseln auf erneuerbare Energien. Erster falscher Ansatz, dass CO2 überhaupt das schädliche Gas ist, denn dafür gibt es keine Beweise. Das zweite ist, dass man dann erneuerbare Energien erfindet mit einem Begriff, die weitaus CO2-intensiver sind als die herkömmlichen Verbrennungsmaschinen und natürlich auch wesentlich umweltschädlicher aufgrund ihrer ganzen Vergiftung der Umwelt. Ob das die Windräder sind, wir haben neulich darüber gesprochen, wie die Erde unter den Windrädern vergiftet wird durch den alleinigen Abrieb. Das ist eine hochgiftige Geschichte, die dort läuft. Wir wissen, wie zum Beispiel in den großen Flügeln der Windkraftanlagen Balsaholz oft verbaut wird, damit die Flügel schön leicht sind. Das ist ein Urwaldholz, welches abgeholzt wird. Also das ist den Leuten gar nicht klar, abgesehen von der Betonisierung der Bodenflächen und so weiter. Und die ganzen Verbundstoffe. All diese Dinge sind eben halt schlicht und ergreifend falsch. Aber man hat sich reinmanövriert in diese Geschichte. Und man kommt jetzt aus der Nummer nicht mehr raus. Sofern wir nicht endlich wieder zurückgehen auf die Basis, dass eine wissenschaftliche Gruppierung anfängt, die Agenda der politischen Ausrichtungen und der gekauften Wissenschaftler, solange das nicht endlich jetzt in die Frage gestellt wird und neu auf den Punkt kommt, wird es nicht zu regeln sein. Denn wenn wir die Grundlagen immer wieder nutzen in der Argumentation, kommen wir ja nicht weiter. Sie bleiben falsch.
Andreas, du sagst, sie finden nicht raus. Wollen sie herausfinden?
Nein, natürlich wollen sie nicht herausfinden. Ich glaube sogar, der eine oder andere Wissenschaftler, der sich hat kaufen lassen, dem wird das Gewissen von innen schon an die Stirn klopfen und sagen, Himmel, worauf habe ich mich da eingelassen? Und wenn man sich anfängt, mit den Schöpfungsgesetzen auseinanderzusetzen, weiß man ja auch, was einem blüht, auch nach dem vermeintlichen irdischen Tod. All diese Dinge, aber ich glaube, mittlerweile ist da keine Power und kein Rückgrat mehr da.
Vermeintlich ist der irdische Tod nicht, der ist exakt und definitiv, aber danach sollten sich diese Handlanger, die hier wirklich gegen die Gesetze und gegen das Wohl der Menschen arbeiten, die sollten sich auf einiges vorbereiten. Und das ist weder Rachsucht noch irgendeine Genugtuung, sondern das sind ganz klar eiskalt die Naturgesetze. Also was uns droht, Das steht in diesem Artikel drin und deswegen gehen wir da auch weiter noch rein. Ihr Lieben, da müsst ihr durch, aber ihr sollt diese Informationen haben, was jetzt hier auf dem Spiel steht bzw. ansteht. Also die Sanierungsquote in Deutschland, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Gebäude und so weiter, die liegt jetzt bei 0,7%, müsste aber bei 2% liegen, wenn jetzt all diese neuen Gesetze beachtet werden würden. Die Nachfrage nach Wärmepumpen, ja, die Nachfrage ist eingebrochen. Elektroautos haben wir hinreichend drüber berichtet. Die kommen in Deutschland nicht vom Hof und daher erwartet man bei diesem Institut, dass Wohnen und Autofahren für ärmere und vulnerable Menschen unbezahlbar wird. Aber auch Vermieter von Gebäuden mit hohem Verbrauch und damit hohem Anteil an diesen CO2-Kosten können einen signifikanten Anteil ihrer Mieteinnahmen verlieren, schreibt der Forscher in der Studie. Andreas, das ist ja dann auch wieder eine Art Enteignung.
Ja, natürlich ist das eine Enteignung. Und das ist auch das Schlimme, dass gerade die ärmeren Menschen jetzt irgendwann jetzt als erstes gegen die Wand fahren. Und das große Problem liegt darin, dass diejenigen, die noch nicht betroffen sind, immer noch in der Trägheit verharren und sagen, mich hat's ja noch nicht getroffen. Ganz klare Aussage, es wird jeden treffen, bis auf eine Handvoll von Menschen, die dann den Rest der Menschheit, nämlich nahezu alle, in irgendwelche Smart Cities dann konzentrieren. Und das ist genau der Knackepunkt. Wenn die Menschen nicht endlich wach werden, dann wird's kritisch.
Also, es heißt hier weiter in dieser Studie, darüber hinaus sei es realistisch, dass einige Inverkehrbringer von fossilen Energien, also nehmen wir mal Tankstellenbetreiber oder auch Energieversorger, nicht in der Lage sein werden, genügend Zertifikate zu erwerben, weil die sind ja begrenzt, um die Nachfrage durch ihre Kunden auch zu bedienen. Und das könnte in der Praxis leere Tankstellen bedeuten oder kalte Wohnungen mangels Zertifikaten. Und um den Ernst der Lage zu verdeutlichen, hat Studienautor Professor Dr. Andreas Holm berechnet, welche Mehrkosten auf Verbraucher zukommen, je nachdem, wie sich der CO2-Preis entwickelt. Also, bei einem CO2-Preis von 100 Euro pro Tonne CO2 würden sich die Kosten für Gas also mehr als verdoppeln. Bei 200 Euro pro Tonne ist es schon eine 4,5-fachung der Kosten. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Heizöl, das bei einem CO2-Preis von 150 Euro pro Tonne eine Verdreifachung der Kosten fürs Heizen bedeuten würde. Zur Einordnung, im September 2024, also letzten Monat, lag der CO2-Preis auf dem europäischen Emissionshandel bei 78 Euro pro Tonne. Und Gebäude und Verkehr spielen dabei noch gar nicht mit. In der Studie betont das FIW, dass diese Kosten höher ausfallen für Personen, die einen hohen CO2-Ausstoß haben, also die zum Beispiel in unsanierten Wohnungen leben, die also viel heizen müssen. Und man hat ebenfalls berechnet, wie die Mehrbelastung aussieht, je nach Zustand eben des Gebäudes. Und da haben sie jetzt ein Beispiel von einem Einfamilienhaus genommen, der Effizienzklasse G, ein CO2-Preis von 150 Euro die Tonne. Die zusätzliche finanzielle Belastung im Falle Erdgas laufen bei 1.800 Euro auf, im Falle Heizöl 2.400. Und für die Wohnung in der gleichen Effizienzklasse betragen die zusätzlichen jährlichen Kosten je nach Energieträger zwischen 750 und 1.000 Euro. Und die Kosten zahlen auch zum Teil natürlich die Vermieter, damit die Mieter nicht alleine mit diesen Kosten leben müssen.
Ja, und man muss sich jetzt einfach mal fragen, wer bekommt diese Kosten? Jemand muss sie ja letztendlich auch einnehmen, diese Kosten. Und das ist genau der Knackepunkt. Und wir sehen hier die Architekten, die das ganz geschickt eingebaut haben unter dem angeblichen Label des Umwelt- oder Klimaschutzes, indem man die Menschen dann letztendlich frieren lässt. Oder ganz großflächig die Enteignung von gebrauchten Immobilien vorbereitet. Denn wir müssen anhand dieser Entwicklung jetzt schon prognostizieren, dass hier neue Gesetze kommen werden, nämlich mit Zwang zu sagen, deine Immobilie ist zwar absolut intakt, aber sie entspricht nicht unseren Normen, die wir uns vom grünen Tisch ausgedacht haben. Und aus diesem Grunde setzen wir voraus, dass du bis zum 1.1. im Jahre so wie noch die Sachen umgebaut hast. Und dann kommen gigantische Sanierungskosten zu und plötzlich ist eine intakte Wohnung ein Sanierungsfall geworden. Das können viele dann nicht mehr finanzieren, dann bleibt nur noch der Verkauf übrig oder andere Formen der Enteignung. Wir sehen hier, in welche Richtung die Enteignungsstrukturen hier in Gang gesetzt werden.
Darüber wirst du auch in deinem neuen Webinar am 20. Oktober sprechen, das wir heute zum ersten Mal eingestellt haben bei uns hier im Kanal. Übrigens, die Kosten steigen nicht nur fürs Heizen, sondern auch für Benzin und Diesel. Im Oktober letzten Jahres gab es eine Untersuchung der Denkfabrik Agora Energiewende. Ist das nicht eins der Lieblingskinder von Patrick Greichen und Robert Habeck?
Das ist der Greichen-Clan. Den dürfen wir nicht vergessen. Greichen-Clan, immer merken, auch der macht noch weiter seine Aktivitäten.
Genau, und die haben also ausgerechnet, dass Benzin zum Jahreswechsel 2026-27, also in 2 Jahren, um 38 Cent pro Liter teurer werden könnte, wenn der CO2-Preis bei 200 Euro pro Tonne läge. Ich will noch mal kurz daran erinnern, letztes Jahr waren es 30 Euro, dieses Jahr sind es 40, nächstes Jahr sind es 45 und dann könnten es schon 200 sein. Und es wird hier prognostiziert, dass mit dem Einstieg in den CO2-Handel in 2 Jahren große Teile der Betroffenen der Energiekrise ab 2022 vergleichbar nur durch den Verzicht auf Heizen und Mobilität mit fossilen Energieträgern reagieren können. Ja, sie bleiben dran, sie machen es weiter und wir wollen uns zum Schluss dem Thema E-Auto nochmal widmen. Und wir haben jetzt vorhin gesprochen über die Falle, die man sich selber gestellt hat, aber nicht unabsichtlich, sondern offenbar ganz klaren Blickes und Verstandes. Es heißt hier in einer Meldung von dem politisch korrekten Portal Euraktiv folgendermaßen, Überschrift lautet, CO2-Regeln für Autos, alles oder nichts, für die Glaubwürdigkeit der EU in Klimafragen. So, und hier heißt es, wenn die EU den Forderungen der Autohersteller nach einer Verschiebung der CO2-Emissionsgrenzwerte für 2025 nachgeben würde, was ja die ganzen Automobilhersteller verlangen, die verzweifelt sind und sagen, ansonsten haben sie Kosten in nicht bezifferbaren Höhen ab nächstem Jahr, wenn diese Klimavorgaben bleiben. Wenn die EU also nicht nachgeben würde, und die haben ja signalisiert, dass sie das nicht tun wollen, riskiere die EU nämlich sonst einen Präzedenzfall, der das Herzstück ihrer Klimapolitik untergraben könnte. Das heißt, diese gesamte Klimapolitik obsolet machen könnte. Mal vorweg gefragt, Andreas, der Druck der Automobilindustrie ist riesig geworden. Übrigens auch der Stahlindustrie, die alle sagen, wir können unter diesen Umständen nichts mehr produzieren. Die Chemie wandert ab, wie wir wissen. BASF geht nach China. Auch ein Herzstück der deutschen Industrie bricht damit zusammen. Könntest du dir vorstellen, dass die EU in letzter Sekunde diesem Druck noch stattgibt?
Also das könnte schon sein, wenn der Druck hoch genug wird. Wir wissen natürlich nicht, wie die Konzernbosse, das sind ja keine Unternehmer, sondern eben halt Manager. Und die hat man natürlich relativ schnell auch auf der Payroll der sogenannten Agenda-Architekten, inwieweit sie dann sagen, wir wollen das mit Gewalt durchsetzen, denn sonst ist unser Unternehmen pleite. Oder sie sagen eben halt, wir konnten uns nicht dagegen wehren. Das ist ja das Hauptproblem, was wir haben. Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben. Denn die Vorstände und Konzernbosse der letzten Jahre haben ja eindeutig gezeigt, dass sie extreme Fehlentwicklungen mitgetragen haben. Und da fragt man sich, warum? Und wie kann das funktionieren? Oder fließen da hintenrum irgendwelche Gelder? Das große Problem ist, hier werden Unternehmen gegen die Wand gefahren und davon hängt vieles ab. Je mehr die Menschen selbst auf die Straße gehen, je mehr die Menschen selbst versuchen, diese Zusammenhänge zu verstehen, bei ihren Wahlen zu sagen, mit den Kartellparteien, die das alles mitgetragen haben in der Vergangenheit, ist das Ganze inszeniert worden. Verantwortlich für diesen Horror, den wir hier haben, ist die CDU, die SPD, ich nenne die CDU bewusst als erstes, weil die diese extremen Fehler, CDU, CSU, weil sie es eingeleitet haben. Die SPD hat es mit eingeleitet, die FDP hat es mitgetragen, Hauptsache sie sind irgendwie im Bundestag und kriegen ihre Leute satt. Die Grünen im Prinzip, die kann man nicht ernst nehmen, was das Intellekt oder die Ausrichtung anbelangt, aber sie sind gefährlich, weil sie als Propagandisten eben halt arbeiten und auf die Bildungsmisere bei der Bevölkerung stoßen, die irgendwie offenbar jeden Mist zu großen Teilen einfach fressen. Und die Linken sind genauso in der Situation. Und genau das ist das große Problem, vor dem wir gerade eben halt stehen. Und wir werden sehen.
Also, ich will da nochmal reingehen. Die europäischen Autohersteller stehen vor schwierigsten Zeiten, wenn sie die Ziele, die die EU vorgegeben hat, als Vorschrift ab nächstem Jahr. Wenn sie das nicht einhalten können, müssen sie für jedes Gramm CO2-Überschreitung eine Strafe von 95 Euro zahlen, was sich nach Ansicht der Branche auf Bußgelder in Milliardenhöhe summieren könnte. Du hattest neulich sehr eindrucksvoll darüber schon mal berichtet.
Also VW wäre da betroffen mit über 4 Milliarden im Jahr, wenn sie ihre Mischquote Stromer und Verbrenner eben halt weiter beibehalten würden. Das ist also natürlich letztendlich ein Todesstoß für so einen solchen Konzern.
Genau, und VW ist nicht alleine, die straucheln jetzt alle, BMW und Mercedes und Audi und so weiter. Und die Autohersteller, heißt es hier, die fühlen sich nicht verantwortlich für die schleppende Akzeptanz von Elektroautos. Und sie machen natürlich vieles dafür verantwortlich, unzureichende Ladestationen, mangelnde Verbrauchernachfrage. Ja, warum wohl?
Das sind mit Sicherheit nicht die Ladestationen, auch nicht die mangelnde Verbrauchernachfrage aufgrund irgendwelcher Ladestationen oder Infrastruktur. Nein, die Menschen sind nicht so dumm, wie es die Politik diktiert hat und wie es die Konzerne willfährig umgesetzt haben. Das ist der Punkt. Nein, die Menschen wollen Fahrzeuge haben, die auch in ihrem Wert eine gewisse Konstanz behalten. Jedes Auto entwertet sich ja schon durch Alter und Abnutzung von ganz alleine. Aber die Elektrofahrzeuge sind nach 3 Jahren im Prinzip kaum noch zu verkaufen. Kein Händler nimmt mehr die gebrauchten Fahrzeuge noch in Zahlung, weil die Dinger sind quasi abgeschrieben. Der gibt denn so viel Geld aus für eine Karre, wo ich genau weiß, das Ding ist ein Black Hole, in das ich investiert habe. Und nur wenn der Staat das Ganze finanziert durch zusätzliche Steuergelder, die ich ja als Käufer eines solchen Autos auch wieder zu zahlen habe. Das heißt also, hier schließt sich ja der Kreis, eine völlig absurde Ausnahme der Menschen, also eine finanzielle Ausweitung.
Ja, also die Kommission, die EU-Kommission hat sich dem Druck, dem Widerspruch der Automobilbranche bislang widersetzt und hat argumentiert, dass die Autohersteller ja genügend Zeit gehabt hätten. Aber der Druck wächst und da könnte vielleicht Bewegung reinkommen. Allerdings heißt es hier, wenn die Europäische Union jedoch Gesetze für Branchen, denen es nicht gut geht, verwässern würde, jetzt kommen wir eigentlich zum Knackepunkt, um sie von potenziellen Zahlungen zu entlasten, dann könnte ihre gesamte Klimaagenda in Gefahr geraten. Während die Ziele für Autohersteller bis 2025 nur zu den ersten gehören, die in Kraft treten, werden in den darauf folgenden Jahren weitere Klimaziele in Kraft treten. Also, nach 2026 werden im Emissionshandelssystem, das nennt sich EHS, das ist das Herzstück der EU-Klimapolitik, die freien Zuteilungen für Sektoren im internationalen Wettbewerb, dazu gehört Stahl, Aluminium, Zement, schrittweise abgeschafft. Nehmen wir zum Beispiel Stahl. Die Branche ist auch einem existenziellen Risiko ausgesetzt, da sie einem massiven Preiswettbewerb aus China und Indien ausgesetzt ist und viele Werke noch nicht auf die Dekarbonisierung vorbereitet sind, während ja das, was aus China und Indien kommt, in keinem Fall grüner Stahl ist, sondern das machen die wie bisher. Und es ist nicht schwer vorstellbar, dass die Stahlindustrie als nächstes dann eine Verschiebung fordern würde. Was heißt Verschiebung? Man müsste das natürlich alles aufheben. Ja, wenn jetzt die EU den Forderungen der Autohersteller nachgeben würde. Und dann weiter. Die nächsten Bereiche. Ähnliche Forderungen sind wahrscheinlich für das zweite Emissionshandelssystem für Gebäude- und Straßenverkehr, das sich ab 2027, also in 2 Jahren, direkt auf die Benzinpreise für Verbraucher auswirken wird und für die EU-Ziele für saubere Flüge, da Fluggesellschaften noch nicht in der Lage sind, ausreichende Mengen an synthetischen Flugkraftstoffen zu kaufen, um ihre Ziele für 2030 zu erreichen. Andreas, alles in allem, unterm Strich, es sind eigentlich alle Bereiche, die Chemie, die Glasfabrikation und Produktion und so weiter. Es ist eigentlich das gesamte Herzstück, das eine Gesellschaft am Leben erhält, betroffen. Das heißt, wenn die nicht zurückgehen von dieser Forderung, nehmen sie wissend in Kauf, dass das gesamte Leben zusammenbrechen muss.
Naja, es sind nicht alle davon betroffen. Eine wichtige Branche ist nicht davon betroffen. Das ist die Rüstungsindustrie, die ja auch mit Stahl und mit Eisen arbeitet. Also eine Schwerindustrie. Die sind ausgenommen davon, weil man natürlich in die Rüstung jetzt investieren soll und man ja sogar darüber diskutiert, ob man nicht das grüne Label sogar auf die Rüstungsinvestitionen mit einsetzen würde. Das heißt, das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Sofern es um die Zerstörung der Menschen geht und Rüstung bedeutet Tötung von Menschen, das ist deren Aufgabe, die sorgen dafür, dann ist es alles in Ordnung. Nur wenn es den Menschen dient, dann eben nicht.
Ja, und hier heißt es zum Schluss in dem Kapitel, in dem Artikel von Euraktiv, wenn also die Autoindustrie nicht bereit ist, ihren Teil beizutragen, also man fordert die Autoindustrie jetzt auf, ja, ihr müsst weiter E-Autos produzieren, denn die CO2-Ziele für die Autohersteller, die könnten zwar als begrenzt wirksam angesehen werden, da sie nur für verkaufte neue Autos gelten, die Zeit brauchen, um alle alten Autos auf den Straßen zu ersetzen, aber das Wichtigste sei doch der symbolische Wert einer möglichen Verzögerung. Und wenn die Autosindustrie nicht bereit sei, ihren Teil dazu beizutragen, ja, warum sollte man es dann von den Stahlherstellern erwarten? Wenn die Stahlhersteller es nicht tun, warum sollten es dann die Fluggesellschaften tun? Und wenn Autohersteller, Fluggesellschaften und Stahlhersteller es nicht tun, wie könnte man dann von den normalen Verbrauchern erwarten, dass sie es tun? Und das Fazit dieses politisch korrekten Portals Euraktiv ist, ehrlich gesagt, wird der Übergang für alle schmerzhaft sein.
Ja, und wir sehen hier, wie dieses ganze Spiel sich vor uns immer wieder entfaltet, auch immer klarer wird, die Zusammenhänge zu verstehen. Es geht weder um Klima, noch geht es um regenerative Energien, noch geht es um Schutz der Umwelt. Es geht einzig und allein immer darum, folge der Spur des Geldes und du wirst fündig. Das ist der Punkt.
Ja, ich danke dir. Das war gut, dass du das zum Schluss nochmal abgebunden hast. Das haben wir nämlich heute noch gar nicht mitbekommen. Ihr Lieben, das war's erstmal wieder. Wenn man verzweifeln möchte, sollte man vielleicht rausgehen, die Natur einatmen, beten. Denn die Natur funktioniert nach wie vor schöpfungsgesetzmäßig. Und das ist es, wo wir Menschen jetzt auch hinsteuern werden und müssen. Allerdings müssen wir uns noch viel anschauen, was wir am liebsten nicht täten. Aber bleibt einfach stark. Vielleicht hören wir uns beim Abendgebet. Danke dir.
Ich danke dir. Mutig voran, Gott wohlgetan. Das ist die Devise.